Thorsten Havner, denk doch, was du willst. Die Freiheit der Gedanken. Wir denken, wir wären Herren und Herrinnen unserer Gedanken. Und doch kaufen wir ständig Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, oder erledigen Aufgaben und Gefallen, die wir uns aufschwatzen lassen. Unsere Handlungen werden ganz subtil, aber gezielt von denen beeinflusst, die sich auf das Steuern unserer Gedanken verstehen. Thorsten Havner weiß als Berufsmagier selbst, dass es keineswegs nur den Gedankenlesern und Magiern vergönnt ist, diese Manipulation zu erkennen oder gar selbst anzuwenden. Diese Blinks zeigen anschaulich und unterhaltsam, wie Worte, Bewegungen und Gesichtsausdrücke unser Verhalten beeinflussen. Sie machen deutlich, warum es gerade in Zeiten allgegenwärtiger Werbebotschaften und sonstiger Suggestionen wichtig ist, sich der Manipulationsmechanismen bewusst zu sein. Blink Nummer 1. Wer andere Menschen beeinflussen möchte, baut zuerst Vertrauen auf. Jeder von uns wird täglich dutzende Male manipuliert. Verkäufer bearbeiten uns so lange, bis wir uns buchstäblich schlecht fühlen, wenn wir den teuren Anzug am Ende nicht kaufen. Unsere Kinder rauben uns mit ein bisschen Quengelei innerhalb von Sekunden den Nerv und bringen uns dazu, das Eis doch noch zu erlauben. Und ein bestimmter Gesichtsausdruck des Partners kann genügen, um sämtliche Alarmglocken läuten zu lassen. Warum nur sind wir so leicht beeinflussbar? Der wesentliche Grund lautet in all diesen Beispielen Vertrauen. Genau diese vertrauensvolle Beziehung muss auch derjenige aufbauen, der andere Menschen beeinflussen möchte. Der psychologische Ausdruck dafür lautet Rapport, was übersetzt Beziehung oder Verbindung bedeutet und die Nähe zwischen Menschen meint, die auf einer Wellenlänge schwingen. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass im Falle eines seelischen und emotionalen Gleichklangs von zwei Menschen auch deren Körper wie synchronisiert sind. Ein typisches Beispiel dafür ist das verliebte Pärchen im Café, das sich zeitweise sogar mit denselben Gesten in derselben Geschwindigkeit bewegt und in gleicher Lautstärke nahezu identische Ansichten äußert. Dieses Szenario ist kaum denkbar, wenn sich zwei Menschen nicht vertrauen. Eben jene Verbindung kannst du auch bewusst aufbauen, um einen anderen Menschen zu beeinflussen. Eine Möglichkeit ist, die oben beschriebene Dynamik des Rapports umzukehren. Du beobachtest aufmerksam Gestik, Mimik und Sprache deines Gegenübers und passt deine eigenen Bewegungen behutsam an. Natürlich darf die Synchronisierung nicht zur plumpen Parodie verkommen, aber je subtiler du die Art und Weise einer anderen Person spiegelst, desto wahrscheinlicher wird sie tatsächlich ein Gefühl des Verbundenseins und Vertrauens zu dir aufbauen. Diese Kommunikationstechnik wird auch als Pacing bezeichnet. Im Grunde geht es darum, deinem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen. Wie aber kannst du ihm oder ihr im nächsten Schritt deinen Willen vermitteln? Blink Nummer 2. Wenn das Vertrauen da ist, kannst du andere Menschen abholen und führen. Mit Sicherheit kennst auch du Menschen, deren gute Laune ansteckend ist. Sie müssen nur den Raum betreten, damit sich deine eigene Stimmung wie von Zauberhand auffällt. Diese unbewusste Anpassung deines Gemüts oder Verhaltens an das von anderen Menschen hat allerdings weniger mit Magie als mit Nähe zu tun. Wenn zwei Menschen einander vertrauen, passen die meisten ihr Verhalten unbewusst der anderen Person an. Nutzt du diesen Effekt nun ganz gezielt und beeinflusst aktiv das Verhalten deines Gesprächspartners, spricht man von Leading. Du holst dein Gegenüber dort ab, wo es sich emotional befindet und führst es in eine andere Richtung. Nehmen wir zum Beispiel an, ein enger Freund ist schlecht gelaunt, weil sein Sportverein verloren hat oder ein sehnsüchtig erwartetes Konzert abgesagt wurde. Seine Körperhaltung spricht Bände. Der Blick ist gesenkt bis finster, die Haltung gebeugt, die Arme sind vor der Brust verschränkt. Um zunächst den Rapport herzustellen, spiegelst du seine Körpersprache. Wenn die Verbindung zwischen euch aktiviert ist, kannst du neue positive Impulse geben. Du löst die Arme aus der Verschränkung, richtest dich auf und hebst den Blick. Mit etwas Glück reicht das bereits, damit dein Freund dir folgt. Seine Laune wird dadurch automatisch schlagartig besser und je mehr Lebensfreude sein Körper ausstrahlt, desto schwieriger kann der Geist miesepetrig bleiben. Dieses Vorgehen des Abholens und Führens kannst du auch von der körperlichen auf die verbale, inhaltliche Ebene übertragen. Stell dir zum Beispiel vor, dein Sohn fragt beim Abendessen wie aus dem Nichts, ob er noch Ice Age gucken dürfe. Das Dilemma ist hinlänglich bekannt. Wenn du Ja sagst, kommt er viel zu spät ins Bett. Ein Nein führt zu schlechter Laune, Protest und Drama. Was tust du also? Im Sinne des Pacing gehst du zuerst auf seinen Wunsch ein. Du willst noch was gucken? So gut wie heute alles gelaufen ist, hättest du dir das tatsächlich verdient. Das schafft Konsens und stimmt den Nachwuchs konstruktiv. Nun pflichtst du deine eigene Vorstellung ein. Es ist zwar schon spät, aber meinetwegen kannst du noch eine Folge Janosch gucken, das schaffen wir noch. Blink Nummer 3. Hypnose ist die stärkste Form der Beeinflussung, aber auch sie hat Grenzen. Stell dir vor, ein Hypnotiseur holt dich während einer Show auf die Bühne und du denkst, der kann mich auf keinen Fall mit ein bisschen Pendelei zu irgendeinem Verhalten zwingen. Doch ein paar Minuten später kommst du zu dir und kannst dich nicht daran erinnern, wie du dich soeben auf einem Besenstiel reitend zum Clown gemacht hast. Wie ist so etwas möglich? Hat deine Beeinflussbarkeit wirklich gar keine Grenzen? Hypnotiseure führen Menschen durch feinfühlige Formulierungen in einen tiefen, tranceartigen Entspannungszustand, in dem das Bewusstsein für Anweisungen von außen empfänglich ist. Dafür verwenden sie sowohl die zuvor genannten Techniken des Pacing und Leading als auch Suggestionsformeln wie »Du fühlst dich plötzlich ganz schwer und müde«. Ein weiterer, besonders berühmter Befehl lautet »Wenn du gleich wieder aufwachst, kannst du dich nicht mehr an deinen Namen erinnern«. Das klingt unglaublich, klappt aber erstaunlich oft. Verblüffend und zugleich beunruhigend an alledem ist, Menschen tun unter Hypnose offensichtlich Dinge, die sie bei vollem Bewusstsein verweigern würden und können sich im Anschluss nicht einmal mehr daran erinnern. Das bedeutet einerseits, dass dem Hypnotiseur eine große Verantwortung zukommt. Zum anderen wirft es die Frage auf, ob unser Wille unter Hypnose wirklich restlos ausgehebelt wird. Vieles deutet darauf hin, dass die Manipulierbarkeit hypnotisierter Menschen sehr wohl Grenzen hat. Sie endet offensichtlich dort, wo tiefliegende moralische Überzeugungen verletzt würden. Das kann natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein. Im Jahre 1884 brachte zum Beispiel ein Hypnotiseur bei einer öffentlich zugänglichen Vorlesung in Frankreich eine Frau dazu, erst wild mit einem Messer um sich zu stechen und später gar Schüsse mit einer Pistole abzufeuern. Der Großteil der Menschen verließ aufgebracht den Hörsaal. Als dann aber eine Gruppe von Studenten der nach wie vor hypnotisierten Frau sagte, sie solle sich ausziehen, verweigerte sie den Befehl. Der Versuch wurde Jahrzehnte später an der University of California reproduziert. Die dort hypnotisierte junge Frau fing sofort an, sich ihrer Kleidung zu entledigen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie nebenbei auch in einem Striplokal arbeitete. Hypnotisierte Menschen sind also keineswegs bedingungslos von außen steuerbar, sondern je nach eigenem Wertesystem in unterschiedlichem Maße für Suggestion empfänglich. Blink Nummer 4. Unser Streben, Gesten zu erwidern und rare Güter zu besitzen, macht uns besonders beeinflussbar. Vielleicht hast auch du dir schon mal auf der Straße ein Zeitungsabo aufschwatzen lassen und dich hinterher gefragt, wie dich der Verkäufer gegen deinen Willen überreden konnte? Solche Manipulierer sind wahre Meister darin, bestimmte psychologische Muster zu ihrem Vorteil zu nutzen. Das erste dieser Muster ist unser dringendes Bedürfnis, eine vermeintlich generöse Geste erwidern zu wollen. Dieses Phänomen wird als Prinzip der Reziprozität bzw. Gegenseitigkeit bezeichnet. Dieses unbewusste Bedürfnis ist schwer zu unterdrücken und kann sehr leicht ausgenutzt werden, zum Beispiel beim Geben von Trinkgeld. Bringt dir ein aufmerksamer Kellner mit der Rechnung eine kleine Süßigkeit oder einen Espresso aufs Haus, empfindest du das als Höflichkeit, die du intuitiv erwidern möchtest. Studien belegen, dass die meisten Menschen in so einem Fall automatisch mehr Trinkgeld geben. Es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall der Reziprozität, in dem wir ein besonders unfreundliches Verhalten erwidern und sanktionieren wollen. Umgangssprachlich spricht man dann von Rache. Das zweite psychologische Prinzip, das uns leicht beeinflussbar macht, hat mit der ökonomischen Kategorie der Knappheit zu tun. Wir ordnen Dingen oder Gegenständen automatisch einen höheren Wert zu, wenn sie nur in sehr geringen und endlichen Mengen verfügbar scheinen. Das erklärt, warum manche Menschen bereit sind, große Geldsummen für Dinge wie Kaviar auszugeben. Kaviar ist, objektiv gesehen, weder außergewöhnlich schmackhaft noch ansehnlich. Er gilt aber als seltenes Luxusprodukt, das sich nur wenige Menschen leisten können. Wie also beeinflusst man Menschen durch das Suggerieren von Knappheit? Man vermittelt ihnen das Gefühl, ein bestimmtes Produkt sei nur in geringer Stückzahl und für kurze Zeit verfügbar, wie etwa in den Dauerwerbesendungen auf Shoppingkanälen. Dort wird im Minutentakt grafisch und verbal beschworen, die Anzahl der verfügbaren Superküchentools ginge dramatisch zur Neige. Wer jetzt nicht zuschlägt, habe seine Chance für immer vergeben. Blink Nummer 5. Unser Wunsch nach Integrität und sozialer Druck setzen unsere Willensstärke außer Kraft. Stell dir folgende Situation vor. Ein Mann mittleren Alters klingelt an deiner Tür und fragt höflich, ob er dir zwei Fragen stellen dürfe. Er wirkt sympathisch, also willigst du ein. Ob dich interessiere, was in der Welt passiert? Natürlich. Ob du es grundlegend richtig findest, einen geläuterten Ex-Straftäter bei der Resozialisierung zu unterstützen? Auch das. Daraufhin offenbart dir der Fremde, dass er ein solcher Fall sei und du ihn mit dem Abschluss eines Zeitungsabos direkt unterstützen würdest. Selbst wenn du es fertig brächtest, das Abonnement zu verweigern, du würdest dich mit Sicherheit schlecht dabei fühlen, oder? Woran liegt das, dass die Masche immer wieder zieht? Grund dafür ist das psychologische Prinzip der Konsistenz. Die meisten Menschen sind um Integrität bemüht und wollen ihren Worten gemäß handeln. Das führt dazu, dass sie eher ein Zeitungsabo abschließen, das sie weder brauchen noch wollen, als Wortbruch zu begehen. Das nutzen Vertreter und Verkäufer häufig aus. Bei der abgewandelten Variante der Low-Ball-Taktik nennen sie die Nachteile einer Verpflichtung erst, nachdem sich eine Person bereits verbindlich auf die Vorteile eingelassen hat. Der Manipulierer weiß, dass nur wenige Menschen leichtfertig eine Zusage zurücknehmen. Dass die Low-Ball-Taktik tatsächlich funktioniert, zeigt eine Studie. Psychologieprofessoren gaben an, Teilnehmer für ein Experiment zu suchen. Erst nachdem 56% ihrer Studenten zugesagt hatten, machten sie bekannt, dass die Tests täglich um 7 Uhr morgens auf dem Campus beginnen würden. Fast keiner der zugesagten Probanden machte einen Rückzieher. Als sie die frühe Startzeit einer anderen Gruppe von vornherein offen kommunizierten, sagten hingegen nur 24% zu. Ein weiteres Schlupfloch unserer Willensstärke ist die soziale Bewährtheit. Sie bedeutet, dass wir uns in unserem Verhalten maßgeblich an den Handlungen anderer Menschen orientieren. Wie man daraus Nutzen schlägt, zeigt das einfache Beispiel öffentlicher Toiletten. Dort sitzt oft eine Reinigungskraft, die auf einem kleinen Tellerchen Entgelte für ihre erbrachte Dienstleistung erbittet. Dass dort interessanterweise selten Kupfermünzen, sondern nur 50 Cent oder Euro-Stücke liegen, soll dir suggerieren, alle anderen legen mindestens 50 Cent auf den Teller. Du fühlst dich entsprechend unter Druck gesetzt, nicht geiziger zu sein. Blink Nummer 6. Wir sind vor allem durch Menschen manipulierbar, die Sympathie oder Autorität ausstrahlen. Angenommen, ein Uhrenhersteller müsste sich für die Besetzung einer Bildkampagne zwischen James Bond und dem Schurken Dr. No entscheiden. Auf wen würde die Wahl fallen? Auf den charmanten 007 natürlich. Die Figur hat eine eindeutig sympathischere Ausstrahlung, die sich positiv auf potenzielle Kunden und die Verkaufszahlen auswirken würde. Zahlreiche Studien haben auf unterschiedliche Weise gezeigt, dass wir empfänglicher für den Einfluss von Menschen sind, die uns sympathisch erscheinen. Doch was genau macht sympathisch? Zunächst sehr oberflächliche Gründe. Menschen, die uns rein äußerlich gefallen, sind in unserer Erwartung automatisch auch bessere Menschen. Deshalb sind die typischen Gegenspieler und Bösewichte in Filmen oft durch auffällige körperliche Makel oder eine finstere Erscheinung gekennzeichnet. Untersuchungen belegen sogar, dass attraktive Männer bei gleichem Tatbestand zu deutlich milderen Strafen verurteilt werden als unattraktive Täter. Ein weiterer Sympathiefaktor sind Gemeinsamkeiten mit der betreffenden Person, so zufällig diese auch sein mögen. Wir finden einen anderen Menschen automatisch sympathischer, wenn er am selben Tag geboren wurde, wir uns für dieselbe Musik oder Literatur begeistern, gemeinsame Bekannte haben oder einander gar äußerlich ähnlich sehen. Neben der Sympathie beeinflusst uns vor allem eine Eigenschaft: Autorität. Wir lassen uns immer noch stark von beruflichem Status beeindrucken und folgen den Anweisungen von Menschen mit einem hohen gesellschaftlichen Renommee besonders bereitwillig. Das ist auch der Grund, warum Ärzte und Apotheker weiße Kittel und Polizisten Uniformen tragen. Solch eine Berufskluft vermittelt Fachwissen und Einfluss. Oft ist sogar allein unser Glaube an die Kompetenz einer Person ausreichend. Als der Autor Thorsten Havener selbst zum Beispiel das erste Mal einen anderen Menschen vor Publikum hypnotisieren sollte, kündigte ihn sein Mentor als erfahrenen und berühmten Künstler an. Die Ankündigung war komplett erfunden, aber die Erwartung und Annahme der Versuchsperson allein schuf Vertrauen und erleichterte die Hypnose. Blink Nummer 7. Wer die wahren Absichten anderer Menschen erkennen will, muss ihre Gesichter lesen. Du sitzt am Frühstückstisch und diskutierst mit deinem Partner. Er oder sie starrt dich plötzlich mit zusammengezogenen Augenbrauen an und du fragst dich, ob das jetzt Wut oder Resignation ist und was die Person jetzt von dir erwartet. Wer öfter die Mimik seiner Gesprächspartner studiert, kann lernen, sie wie ein Buch zu lesen und ihre Absichten dahinter zu erkennen. Die stehen ihnen nämlich buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Überraschung, Angst, Trauer, Wut, Ekel, Verachtung und Freude. Jeder Mensch drückt mit seinem Gesicht jede dieser Basisemotionen aus. Wer die entsprechenden Gesichtsausdrücke erkennt, erhält tiefe Einblicke in die Gefühle seiner Mitmenschen. Er kann unter Umständen sogar vorhersagen, ob zwei Menschen füreinander bestimmt sind oder unvermeidlich auf eine Trennung zusteuern. Der Psychologe John Gottman beispielsweise brauchte durchschnittlich nur eine einstündige Sitzung mit einem Paar, um mit 90%iger Sicherheit dessen Zukunft zu prophezeien. Der zuverlässigste Indikator für eine unglückliche Beziehung in diesen Sitzungen war der Ausdruck von Verachtung im Gesicht eines der Partner. Verachtung äußert sich durch ein gehobenes Kinn, ein leichtes Rümpfen der Nase und angespannte Mundwinkel. Wenn du diesen Ausdruck im Gesicht deines Partners entdeckst, habt ihr vermutlich ein ernstzunehmendes Problem. Aber was, wenn das Gegenüber sich verstellt? Selbst wenn sich jemand meisterhaft darauf versteht, seine wahren Emotionen hinter einem Pokerface zu verbergen, kannst du mit etwas Übung und genauer Beobachtung seiner Mikroexpressionen hinter die Fassade blicken. Mikroexpressionen sind flüchtige, reflexartige Ausdrücke, die über das Gesicht eines Menschen huschen, bevor dieser seine Mimik wieder voll unter Kontrolle hat. Sie sind wie ungewollte Entgleisungen, die die wahren Gefühle einer Person offenbaren. Ein typisches Beispiel siehst du etwa auf dem Gesicht eines Kindes, das dir einen Streich spielen will. Es versucht mit aller Anstrengung, sich nach außen nichts anmerken zu lassen, und doch zerrt die kindliche Vorfreude so stark an den Gesichtszügen, dass sie seinen Mund immer wieder ruckartig zu einem Lachen verzieht. Gesichter sprechen also Bände. Wenn du sie zu lesen weißt, kannst du die wahren Absichten einer Person erkennen. Du kannst sogar feststellen, ob jemand lügt. Blink Nummer 8. Lügner verraten sich durch verräterische Gesten und ihre Erzählweise. Wenn das Lesen von Mimik und Gestik eine Sportart wäre, wäre die Enttarnung von Lügnern die Königsdisziplin. Wer vorsätzlich lügt, will etwas verbergen und dich mit aller Macht von seiner Version der Ereignisse überzeugen. Trotzdem gibt es Tricks, mit denen du die meisten von ihnen gnadenlos entlarvst. Konzentriere dich zunächst ganz genau auf die Körpersprache deines Gegenübers. Je besser du dich innerhalb kürzester Zeit mit seiner Gestik und Mimik vertraut machst, desto stärker fallen dir plötzlich Veränderungen auf. Denn wer lügt, gerät emotional unter Stress. Der Nervenkitzel des Vertrauensbruchs und die Angst vor dem Auffliegen verleiten selbst notorische Schwindler zu kleinen verräterischen Gesten, die du zielsicher deuten kannst. Einer der verlässlichsten Indikatoren für innere Anspannung sind die Hände. Lügner neigen dazu, vom Mund und Hinterkopf bis zur Nase und den Ohren an allen möglichen Körperstellen herumzunesteln, um sich selbst zu beruhigen. Die Berührung der Lippen ist sogar mit dem Daumenlutschen verwandt, einer der archaischsten Methoden der Stressbewältigung. Auch auffällig häufiges Blinzeln ist ein todsicheres Signal. Wenn jemand eindeutig häufiger blinzelt als einmal alle 20 Sekunden, ist das ein klarer Hinweis auf Schuldgefühle oder Angst. Außerdem lohnt es sich, neben der Körpersprache auch auf die Erzählweise eines vermeintlichen Lügners zu achten, denn sie erzählen anders als Menschen, die die Wahrheit sagen. Warum? Lügen sind aufwendig zusammengestrickte Konstrukte, bei denen schnell mal eine Kleinigkeit unter den Teppich rutscht. Erstens tendieren Lügner dazu, ihre Geschichten mit deutlich weniger Details zu schmücken. Für glaubwürdige, fiktive Nuancen fehlt den meisten entweder die Zeit oder die Fantasie. Zweitens verfügen nur die wenigsten Lügen über eine stichfeste Chronologie. Die meisten Schwindler geraten folglich ins Schlingern, wenn du sie aufforderst, ihre Geschichte rückwärts zu rekonstruieren. Wir halten fest, der Mensch ist zwar anfällig für Manipulation durch andere, aber nicht schutzlos ausgeliefert. Wenn du die Mechanismen und psychologischen Hintergründe kennst, kannst du die Beeinflussung erkennen und sogar Lügen entlarven. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch »Denk doch, was du willst« von Thorsten Havner angehört hast. Im Kern geht es darum, wir werden täglich unbemerkt zu Entscheidungen bewegt, die wir von allein nicht getroffen hätten. Doch Manipulierer bedienen sich bestimmter Tricks und Maschen, um unsere Gedanken zu steuern. Wer diese Methoden kennt und die Gestik und Mimik anderer Menschen zu lesen lernt, kann ihre Absichten durchschauen und seinen Willen schützen. Was du konkret umsetzen kannst? Schütze dich vor Schmeichlern. Auch Manipulierer wissen, dass wir besonders häufig den Menschen vertrauen, die uns sympathisch erscheinen. Sie geben sich daher besonders charmant und höflich, um deine Gunst erst zu gewinnen und später auszunutzen. Schmeicheleien zu widerstehen kann schwer sein, denn wer wird nicht gerne ein wenig umworben? Aber manchmal lohnt es sich, bei besonders auffälliger Bauchpinselei zu hinterfragen, ob jemand nicht etwas Bestimmtes im Schilde führt. Überliste einen Lügendetektor. Solltest du jemals in die unwahrscheinliche Situation geraten, dich gegen einen Lügendetektor behaupten zu müssen, gibt es einen interessanten Kniff. Spanne jedes Mal, wenn du die Wahrheit sagst, deinen Schließmuskel an. Genau, den am Gesäß. Wenn du zusätzlich bei jeder Lüge dein Posterieur entspannst, kommt das Gerät durcheinander und kann Lüge und Wahrheit nicht mehr unterscheiden. Was denkst du? Wir haben reichlich Hirnschmalz in diese Denkanstöße gesteckt und machen uns natürlich Gedanken darüber, was du nun denkst. Denkst du bereits weiter? Müssen wir hier und da umdenken, um besser zu werden? Schreib uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff »Denk doch, was du willst« an remember@blinkist.com und teile uns mit, was dir durch den Kopf geht. Danke.